Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Amen. Hört Gottes Wort aus Lukas 19. Als sie nun zuhörten, sagt Jesus ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich offenbar werde. Und er sprach: Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund eingebracht. Zudem sprach er auch: Du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn nicht das Geld genommen und zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor mir nieder. Amen. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Es war kurz vor 5:30 in der Frühe, als es an der Tür klingelte. Der Geschäftsmann wurde aus dem Schlaf gerissen. Unten an der Tür die Steuerfahndung. Die kommenden 2 Stunden würden sie sein Haus durchwühlen, um das zu suchen, was er wusste. Er wusste, dass er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hatte. Alles, was sie jetzt noch suchten, waren Beweismittel, um ihm genau das anzulasten. Und er wusste, dass jeder Richter diese Beweismittel anerkennen würde und ihn schuldig sprechen wird in einem Gericht. Und auch am heutigen Sonntag, da geht es um ein Gericht. Doch nicht um ein Gericht auf dieser Erde, sondern es geht um das Gericht vor Gott. Und eben in diesem Gericht werden alle Menschen Rechenschaft geben. Das zeigt unser Gleichnis. Und wir können es so zusammenfassen, dass Jesus wiederkommt. Und er wird von jedem Menschen Rechenschaft fordern, sowohl von den Ungläubigen als auch von den Gläubigen. Jesus selbst ist der Fürst in diesem Gleichnis? Er ist der König, der zurückkommt, um die Rechenschaft zu fordern von Ungläubigen. Es sind die Ungläubigen, die wagten zu sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war doch das, was die Selbstgerechten sagten, die Pharisäer und Sünder, die wollten, dass Jesus nicht über sie mit seiner Gnade und seiner Vergebung herrscht. Doch am Ende unseres Gleichnisses spricht Jesus über sie ein gnadenloses Urteil. Diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor mir nieder. Ihr Lieben, was hier für Niedermachen steht, das könnten wir mit dem deutlichen Ausdruck übersetzen, schlachtet sie ab. Und wir empfinden es als grausam und vielleicht ungerecht, dass Jesus hier einen solchen Befehl ausspricht. Schlachtet sie ab. Da stellen sich uns die Nackenhaare auf, weil vor unseren Augen ein blutiges Gemetzel abläuft. Tatsächlich aber wird nach dem Gericht noch etwas viel Schlimmeres passieren. Diese Feinde Christi werden nicht einfach ausgelöscht, sondern sie werden geschlachtet, ohne zu sterben. Das ist die Qual der Hölle. Die Qualen, die kein Ende haben. Und wir empfinden es vielleicht als ungerecht, dass Jesus ein solches hartes Urteil spricht. Dabei ist es doch genau das, was diese Menschen wollten. Ein Leben ohne Gott. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist genau das, was in der Hölle passiert. Die Hölle ist doch der Ort, wo Christus nicht herrscht, wo Gott nicht mehr ist, wo nur noch der Satan sein grausames Gewaltregiment führt. Doch was uns wirklich treffen mag, ist die Aussage, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und sie trifft uns, weil wir vielleicht nicht hier stehen können, uns den Schweiß von der Stirn wischen und sagen, huh, da habe ich ja Glück gehabt. Wie gut, dass in mir nichts ist, was nicht ab und zu denkt, ich möchte nicht, dass du Gott in mein Leben reinredest. Nein, wenn wir ehrlich sind, dann gibt es auch in uns, mal größer, mal kleiner, Rebellion gegen Gott und gegen seinen Willen. Wie sieht es aus, wenn uns Gott durch sein Wort zurechtbringt? Etwa, wenn es um Fragen des sechsten Gebotes geht. Wie reagiert unser Gewissen, wenn wir uns fragen, ob wir diese oder jene Musik hören sollten? Ob es Gott gefällt, wenn wir dieses oder jenes Computerspiel spielen? Oder wenn wir überlegen, wie wir unsere Freizeit verbringen. Wenn ich ehrlich bin, dann findet sich bei mir immer wieder ein Maß an Rebellion, ein Maß an Gott, ich möchte nicht, dass du an dieser Stelle in mein Leben hineinredest. Ich möchte einen Teil in meinem Herzen haben, über den ich selber bestimme. Wir sitzen hier und wir wissen, wenn Gott uns danach richtet, was wir getan haben oder unterlassen haben, dann können wir vor Gott nicht leben. Nicht heute und erst recht nicht im Gericht. Wie viele Gedanken sind in uns von Gott, ich möchte nicht, dass du an dieser kleinen Stelle in mein Leben hineinredest. Ja, wenn Gott uns nach dem, was wir tun oder unterlassen, beurteilt, dann wissen wir, dann haben wir keine Chance vor ihm. Dann wissen wir, Gott urteilt zu Recht, wenn er sagt, du bist schuldig und du bist verdammungswürdig. Doch was für eine Rettung, was für eine Botschaft, als der Vater in Ewigkeit ausrief, lass die Menschen am Leben. Nehmt lieber meinen Sohn, schlachtet meinen Sohn, damit nicht ein einziger Mensch von mir getrennt sein muss. Das ist doch das Evangelium. Unsere berechtigte Strafe trifft nicht mehr uns, sondern sie trifft den Mann am Kreuz. Sie trifft nicht die Schuldigen, sondern den Unschuldigen. Und deshalb ergeht das Urteil Gottes über jeden Menschen nicht schuldig. Und er stempelt uns gerecht. Und jeder, der nun dieses Richterurteil Gottes auf seine eigene Person bezieht, sagt die Bibel, der ist gerecht. Der ist der Gläubige, der die Vergebung auf sich selbst bezieht. Das sind die Gläubigen. Aber in unserem Gleichnis spricht Jesus davon, dass er auch über die Gläubigen zu Gericht sitzen wird, dass er ihnen von ihnen Rechenschaft fordert. Wir haben es in unserem Gleichnis gehört. Es begab sich, als der Fürst wiederkam, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Was meint dieses Geld? Was meint dieses Pfund, mit dem die Knechte handeln sollen? Wir finden die Lösung, wenn wir wissen, was jeder Christ in gleichem Maße hat. Denn jeder einzelne Knecht erhielt genau ein Pfund. Was haben alle Christen gemeinsam? Es ist nicht Erkenntnis und es ist nicht Glaube, denn das kann sehr unterschiedlich sein. Was haben wir alle gemeinsam? Wir haben gemeinsam das Evangelium. Wir haben gemeinsam die frohe Botschaft. Wir alle haben die gleiche Dosis an Jesus hat deine Schuld bezahlt. Deshalb sind auch wir Christi Knechte. Auch wir sind die, die die befreiende Botschaft bekennen, ich glaube, dass Jesus meine Schuld bezahlt hat. Und an dieser Botschaft hängt dann, handelt damit, bis ich wiederkomme. Nun, was meint dieses Handeln mit dem Evangelium? Es ist nichts anderes, als es zu gebrauchen, es in Wirkung zu setzen, könnten wir sagen. Und Jesus unterscheidet dann die Gläubigen noch einmal in zwei Gruppen. In solche, die es gebrauchen, richtig gebrauchen, anwenden, es arbeiten lassen. Und in Menschen, die es haben und kennen und doch nicht damit handeln. Und eben dieser letzteren Gruppe wollen wir uns jetzt zuwenden. Es ist die Gruppe von Menschen, die Jesus zusammenfasst mit dem bösen Knecht. Was war genau das Problem, das ihn bei seinem Herrn in Ungnade fallen ließ? Dass ihm am Ende das Evangelium genommen wird? Nun, er gebrauchte es nicht so, wie es Christus verordnet hatte, wie er es gedacht hatte, dass es gebraucht wird. Das Evangelium, das er ihm aus freien Stücken geschenkt und anvertraut hatte, er machte von diesem Evangelium nicht in segensreicher Weise Gebrauch. Er entsprach einem Typ von Mensch, der die Bibel mit dem Evangelium besaß, und sie aufs Regal gestellt hatte und dort stehen ließ. Er entsprach einem Typ von Mensch, der meinte, er könnte das Evangelium haben, ohne dass es sein Leben beeinflusst. Er meinte offensichtlich, ich kann mein Leben leben, die Vergebung, die ist mir ja sicher. Er hatte erkannt, dass Jesus ihn von seiner Schuld erlöst hat. Doch er erkannte nicht, dass Christus ihn zu etwas erlöst hat. Erlöst zum Leben mit Gott, zum Leben in Getrenntheit von Schuld. Meinen wir nicht auch gelegentlich, dass wir das Evangelium haben können, ohne es wirklich auf uns anzuwenden? Meinen wir nicht manchmal, ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich höre Gottes Wort und ich habe dann das Gefühl, ich kann nach dem Sonntagsgottesdienst mein Häkchen machen und sage, ich bin ja da gewesen. Wenn wir aber das Evangelium an uns nicht in Wirkung setzen, es nicht auf uns in der Tiefe beziehen, dann ist es so, als wenn wir meinen, wir könnten einen Muskel in Kraft halten, ohne ihn zu gebrauchen. Jeder, der schon mal einen Gips getragen hat, der weiß, dass dann der Muskel in seiner Kraft abnimmt. Leben wir nicht aus dem Evangelium, leben wir nicht auch im Alltag aus Jesu Versöhnung, dann wird es auch über uns heißen. Nehmt ihm seinen Pfund. Nehmt es ihm ab. Wann wird es geschehen? Wann passiert es, dass Jesus das Evangelium, das er uns anvertraut hat, zurückfordert? Nun, wir könnten sagen, Jesus nimmt es gar nicht von einem Menschen. Der Mensch selber gibt es her. Er gibt zurück das Evangelium, weil er den Wert offensichtlich nicht erkannt hat. Wäre er über seine Verlorenheit erschrocken, dann hätte er dankbar das Evangelium von der Versöhnung und Vergebung angenommen. Das Verlieren des Vergebungstrostes, das passiert sicherlich schon in dieser Welt. Offenbar aber wird es am Ende der Zeit, dann, wenn ein solcher Mensch vor seinem Schöpfer steht und nicht weiß, wie und mit was er sich verantworten soll. Das Evangelium, das ihn freigesprochen hätte, das hat er ja hergegeben. Jesus zeigt uns ganz deutlich, wenn wir von dem Evangelium keinen Gebrauch machen, dann hören wir auf, Christ zu sein. Wie aber sieht denn nun fruchtbares Umgehen mit dem Evangelium aus? Wie sieht das Umgehen mit dem Evangelium aus, das Christus sucht und das er mit dem ewigen Leben belohnt? Die Antwort gibt uns unser Katechismus im Amt der Schlüssel. Genauer im sogenannten Löseschlüssel. Dem Löseschlüssel, weil Menschen freigesprochen werden durch das Zusagen der Vergebung. Damit wird der Himmel aufgeschlossen. Dieses Gebrauchen des Evangeliums geschieht, wenn Menschen in ihrer Verlorenheit hören dürfen, dir sind deine Sünden trotz aller Größe vergeben. Aber kann und darf ich denn zu jeder Zeit jedem Menschen seine Versöhnung und seine Vergebung zusprechen, wenn mein Ziel die Rettung seiner Seele ist? Die Antwort lautet nein. Jesus möchte, dass wir Rechte Verwalter seines Evangeliums sind. Er möchte, dass wir denjenigen, die ihre Not erkannt haben und sich über ihre Stellung vor Gott bewusst sind, dass diese Menschen die Vergebung hören. Menschen, die sich ihrer Not vor Gott nicht bewusst sind, ja, die sie leugnen, dass die nicht hören, deine Schuld ist vergeben. Dass sie es nicht hören, um sie nicht in Sicherheit zu bringen. Für Menschen, die ihre Schuld leugnen, für die trifft zu, was der Hebräerbrief einmal schreibt. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für Sünden, sondern nur ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Im Klartext heißt das, wenn Menschen das Gesetz nicht auf sich anwenden, dann haben sie auch den Segen nicht, den das Evangelium verheißt. Denn sie wollen ja gar nicht zurechtgebracht werden von ihrem falschen Weg. Eigentlich wollen sie gar nichts von Gott wissen. Und damit gleichen sie den Ungläubigen, die sagen, ich möchte nicht, dass dieser über mich herrsche. Die Verwaltung des Evangeliums, die Menschen in den Himmel bringt, das ist es, was Jesus im Blick hatte, als er zu seinen Knechten sprach, handelt mit dem Pfund, was ich euch gegeben habe, bis ich wiederkomme. Nun, wie steht es da um deine und meine Evangeliumsverwaltung? Ein ehrlicher Blick in den Spiegel hilft uns prüfen, ob wir das Evangelium segensreich verwenden. Wie gehen wir etwa innerhalb der Gemeinde mit dem Evangelium um? Gebrauchen wir es da vielleicht leichtfertig? Vergeben wir Menschen ihre Sünde, die vor Gott noch besteht? Vielleicht im Bereich von gelebter Sexualität vor oder neben der Ehe? Oder wie gehen wir mit Menschen um, die noch nichts von Christus wissen, die uns vielleicht unbequem sind? Denken wir dort, nein, er muss erst dies oder jenes tun, bevor er das Evangelium von mir hört. Er muss es sich verdienen. Er soll dafür arbeiten, dass er die Versöhnung hören darf. Ihr Lieben, was Jesus heute macht, ist, dass er bei uns klingelt. Dass er klingelt und unser inneres Haus durchsucht nach Beweismitteln. Nach Beweismitteln, wie wir mit dem Evangelium umgehen. Und wir können uns fragen, was für Belege findet er an uns? Findet er Belege für veruntreutes Evangelium? Findet er vielleicht Belege von versuchtem zum Schweigen bringen von Gottes Wort? Belege mit der Aufschrift, an dieser Stelle möchte ich nicht, dass du in mein Leben hineinredest? Nun sind wir ehrlich, dann sitzen wir hier und wissen, Gott findet genug Beweise, um uns nicht nur lebenslänglich, sondern ewig hinter Gitter zu bringen. Er findet genug Beweismittel, dass der Richter sprechen muss, schuldig. Bringt ihn her und macht ihn vor mir nieder. Doch welche Befreiung als das Urteil ergehen soll und Jesu Stimme durch den Gerichtssaal schallt, Vater, halt ein! Nicht doch! Ich habe doch mit meinem Blut bezahlt. Er hat nichts mehr, was du ihm anrechnen möchtest. Er hat nichts mehr. Du findest bei ihm keine Beweise mehr, weil ich sie mit meinem Kreuz vernichtet habe. Das ist der Freispruch, den Jesus dir und mir zuspricht. Mach von ihm Gebrauch. Mach von ihm nicht erst Gebrauch morgen oder nächste Woche, sondern hier und heute und jetzt. Ja, lass dich zurechtbringen von Gottes Wort. Er spricht zu dir aus Liebe, weil er nicht möchte, dass du verloren gehst. Und sprechen wir auch anderen diesen Weg zu, diesen Weg Gottes, dass sie ihre Schuld erkennen und zugleich Jesus suchen und ihn finden. Und dafür dürfen wir die Hände falten, dass Menschen erkennen, dass sie auch einen Erlöser haben aus aller ihrer Schuld. Nun, wenn wir das tun, dann sind wir treue Verwalter des Evangeliums. Und darum dürfen wir beten. Danke, dass du dein Wort uns anvertraut hast. Gib uns deinen Geist und Mut, es anzuwenden. Zeige uns selbst unser Versagen und unsere Schuld. Und lass uns deine Versöhnung hören und glauben. Hilf, dass wir sie auf uns beziehen und erkennen, sie gilt auch mir. Ja, weil wir deine Kinder sind, verändere uns, dass wir gerne treue Verwalter deines Evangeliums sind. Amen.